Hast du das neue Buch von Ulf Poschardt gelesen, Shitbürgertum?
Ich habe Auszüge daraus gelesen, aber ganz habe ich noch nicht geschafft.
Das ist doch, entschuldige mal, ich habe Auszüge davon. Das ist doch schon wieder so ein halb mafiöser Einstieg von dir. Was bedeutet denn, ich habe Auszüge gelesen?
Ich habe ganz altmodisch in der Buchhandlung gestanden, habe dieses viel besprochene Buch in die Hand genommen, habe reingelesen und während des Lesens gemerkt, also nee, also damit möchte ich meine Zeit zu Hause nicht verbringen. Aber es ist eine neue Chance für mich auch. Es gibt es jetzt in einfacher Sprache wohl. Ist heute, es ist wirklich ohne Scheiß. Das Buch ist jetzt in einfacher Sprache erschienen.
Wirklich, das Primatengepöbel von Ulf Poschardt musste man auch noch in einfache Sprache übersetzen.
Ja, aber ist doch toll. Ich finde das grundsätzlich immer gut, wenn man versucht, Bücher sprachlich zu vereinfachen, damit sie niederschwelliger werden. In Poschardts Fall ist das vermutlich so, wie wenn du versuchst, und Kölsch mit Wasser zu verdünnen. Und ich glaube, jetzt gehe ich es nochmal an.
Ich denke, jetzt steht bei ihm auf jeder Seite einfach nur noch ganz dick, alles nur Arschlöcher, außer ich. Wow!
Grundlos gut gelaunte aller Bundesländer, vereinigt euch und versammelt euch vor den Podcast-Endgeräten. Willkommen zurück bei eurem Leib- und Magen-Podcast für Hirn, Herz und die Milz. Die wird ja sonst immer gerne vergessen. Ein großer Fan der Milz war auch Johann Wolfgang von Goethe. Und der hat geschrieben, das höchste Glück ist das, welches unsere Mängel verbessert und unsere Fehler ausgleicht. Gut, Goethe hatte nie einen Podcast, sonst hätte er gewusst, das höchste Glück ist, wenn die Technik nicht mitten in der Folge abstürzt. Aber hätte Goethe einen Podcast gehabt, wäre er froh gewesen, einen solch denkenden Dichten an seiner Seite zu haben wie ich. Der Glückskäfer unter den podcastenden Kabarettisten, Philipp Simon!
Ja. Und an meiner Seite der Johann Wolfgang von Goethe des deutschen Kabaretts, Tobias Mann!
Oh, das ist aber, das ist ganz lieb von dir, ja.
Weißt du, was mir auffällt?
Bitte.
Deine Anmoderationen.
Ja.
Die werden immer länger.
Ich wusste, dass du das sagst.
Wirklich, ja, weil ich habe so langsam das Gefühl, sonst mach doch einfach noch einen eigenen Podcast draus.
Darauf arbeite ich ja hin.
Ja.
Also ich versuche, deine Gesprächsanteile zunehmend zu reduzieren.
Ja.
Damit du dann irgendwann nur noch wirklich am Anfang und am Ende zu hören bist.
Du, solange du monatlich pünktlich überweist, ist mir das völlig Latte.
Vor allem was denn? Was soll ich denn überweisen, mein Freund? Wir haben doch
Liebe,
außer Spesen.
Liebe, Zuneigung und Empathie.
Ja.
Hase.
Ja.
In dieser doch etwas länglichen, zermürbenden Anmoderation war ja trotzdem wieder ein Zitat versteckt, was im Gegensatz zum Rest der Moderation ein bisschen mehr Aufmerksamkeit verdient. Nämlich, das höchste Glück ist das, welches unsere Mängel verbessert und unsere Fehler ausgleicht.
Ja.
Das klingt jetzt für mich extrem nach Jens Spahn. Aber kannst du es mir trotzdem nochmal für Dummies erklären?
Na, im Grunde bist du sowas für mich. Weil du meine Mängel verbesserst und ja? unsere gemeinsamen Fehler ausgleichst.
Okay.
Also du bist sozusagen das Regulativ. Mhm. Eigentlich bist du fleischgewordenes Glück für mich.
Mit der Betonung auf Fleisch.
Primaten Ping-Pong.
Und schon sind wir ganz sanft in unsere Kategorie Primaten Ping-Pong hineingeglitten. Diese Stelle, wo wir fernab der Politik philosophische, tiefschürfende Gedanken und Ideen austauschen und auch Fragen klären. Philipp, hast du irgendwas für mich vorbereitet?
Was sagst du zu nackten Füßen im Flugzeug?
Furchtbar, grauenvoll. Vor allem, wenn man sich überlegt, dass die Leute, es muss ja nicht mal der nackte Fuß sein, das ist ja ganz schlimm, das ist ja sozusagen das Allerschlimmste, aber die Leute gehen ja mit Strümpfen auch auf die Toilette. Und dann kommen sie zurück und wundern sich, Mensch, warum habe ich nasse Füße? Und da willst du nicht drüber nachdenken, was jetzt diese Flüssigkeit genau ist, die jetzt die nächsten 9 Stunden noch über das Textil am Fuß, mit dem Fuß konfrontiert sein wird.
Aber ich merke, an diesen Stellen merke ich immer, wie der Deutsche bei dir durchschlägt.
Was ist denn daran bitte deutsch?
Ja, alleine schon diese Faszination, sich mit anderen Leuten zu beschäftigen und zu gucken, was die wohl machen, ob die Socken anhaben, ob die barfuß sind. Das war nämlich heute, war das auch in der Bild-Zeitung, da ging es Shitstorm für irgendeinen Barfußflieger. Und ich dachte mir so, haben die Leute nicht genug selber mit sich selbst zu tun?
Ja, aber war das die Schlagzeile? Shitstorm wegen Barfußflieger oder was?
Ja, die Schlagzeile war ich will jetzt keinen Quatsch erzählen, warte. Shitstorm für Barfußflieger.
Weißt du, was ich sensationell finde? Dass die Bild immer so Bezeichnungen findet. Der Barfußflieger.
Ja.
Es gab doch mal den Rüpelrentner oder irgendwie sowas. Und jetzt bin ich aber tatsächlich mal gespannt, was stand denn im Artikel drin? Wie ist dieser Shitstorm denn entstanden? Was schreibt die Bild denn dazu?
Ich lese sie nicht.
Du hast doch die Schlagzeile mitgebracht.
Ja, das ist, Entschuldigung, das ist mir zugetragen worden vom Personal.
Ja, na, ist klar. Also ich stehe wenigstens zu meiner Ahnungslosigkeit. Aber komm, bevor das hier jetzt einen Shitstorm gibt wegen dem Pöbel-Podcaster Philipp Simon, lass uns doch mal ganz kurz über eine Sache sprechen, die unseren Beruf betrifft. Ich bin ja immer fasziniert von Humortheorie und von Witztheorie. Und wenn ich einen perfekten Witz höre, dann bin ich immer ganz begeistert. Dann versuche ich den zu analysieren und hab jetzt gerade einen ganz, ganz genialen Gag gehört. Da stimmt einfach alles. Form und Inhalt fand ich super.
Und der ist aus meinem Programm.
Nein. Der ist vom Kollegen Robert Allen.
Ja, kenne ich.
Ich weiß nicht, ob du ihn kennst. Ist ein super Stand-Upper. Und der war auf der Bühne in diesem Video, war so ein Kurzschnipsel im Internet, habe ich den gesehen, in einem Stand-Up-Club, im Downstairs heißt der Club, glaube ich, von Felix Lobrecht, stand er auf der Bühne. Und er hat einen Witz gemacht, den ich wirklich, das ist ein Gag, da stimmt alles. Ich spiele
nicht. Also du hast die Treppe jetzt so hoch gebaut, ne?
Ja.
Also wenn jetzt nicht der absolute Knaller kommt.
Ah, komm, lass dich mal drauf ein. Also das ist der Gag.
Freunde von früher haben immer zu mir gesagt, Robert, bisschen weniger kiffen. Aber sag ich was, genau die gleichen Leute sitzen jetzt in irgendwelchen Führungspositionen und machen Kohle ohne Ende. Und da frage ich mich, ja, wer lacht jetzt?
Ich finde den spitze. Das ist wirklich, das ist alles, das ist kurz, das ist ja auch ganz wichtig, dass beim Scherz nicht viel Fett dran ist, dass nicht mehr gesagt wird, als gesagt werden muss und dass dann die Überraschung kommt. Das ist ja genau das, das Ding ist kurz und die Überraschung ist natürlich, dass dieser Spruch, den man kennt, ja, wer lacht heute, dass der eben so verändert wird. Also ich finde den auch witztheoretisch total interessant. Du bist jetzt nicht ganz so bei mir oder
wie sieht's aus? Ja, er war gut, aber entschuldige, du hast jetzt einfach die Latte einfach so. Das ist doch, du hast die Latte so hoch gelegt.
Was ist denn für dich ein perfekter Scherz?
Also, mein Lieblingsscherz, absolut, von dem Kollegen Roland Beisch bis heute, Selvia Naidu gehört zu den Leuten, die beim Wichsen weinen, weil sie von sich selber so berührt sind. Das ist für mich eine Wahnsinns-One-Liner-Sensation.
Ja, ist gut.
Da passiert, vielleicht müssten wir ein Wort gerade biepen, aber da passiert auf so vielen Ebenen so viel, ich finde es großartig. Und das Tolle ist, diesen Witz kannst du ja quasi, ja, wie als quasi humoristischen Leatherman überall da benutzen, also du kannst ja auch wahlweise austauschen.
Das stimmt, aber auch
der
bei
funktioniert
diesen
mit Christian Lindner, der funktioniert mit Markus Söder, mit Jens Spahn, der funktioniert mit so vielen Leuten, nur bei Klöckner, da läuft's nicht, aber ansonsten funktioniert er mit so vielen Leuten.
Er funktioniert aber auch am besten bei den Leuten, die so eine gewisse Weinerlichkeit mitbringen.
Ja.
Also eigentlich auch bei dir.
Findest du, dass ich weinerlich bin?
Nein,
aber ist das so eine Altersfrage bei mir? Werde ich langsam weinerlich?
Du wirst nicht weinerlich, nein. Du wirst
beschwer ich mich oft in privaten Telefonaten?
Du wirst eher bitter.
Bitter? Ist das dein Eindruck? Ja, das übrigens ist mir die Tage tatsächlich schon mal gesagt worden.
Wirklich?
Ja.
Nein.
Es gäbe die Sorge, dass ich ein grumpy old man werde. Und da habe ich gesagt, diese Sorge ist absolut berechtigt.
Zitatort.
So, und heute bleibt es auch im Zitatort extrem witzig und humorös.
Ja.
Denn wir kommen zu einem der größten Humoristen in Deutschland.
Oh.
Wir reden heute über Bernd Höcke.
Ja, natürlich. Ist der mit seinem Stand-Up-Programm wieder unterwegs?
Absolut. Das heißt ja, das Stand-Up-Programm von ihm heißt ja niemals zweimal in den gleichen Fluss. Das ist dieses Interviewband, was er gemacht hat. Und man sieht ihn ja nur noch so selten. Es ist ja so schade. Björn Höcke ist ja so ein bisschen aus der Öffentlichkeit verschwunden. Man findet ihn nur noch in den Untiefen des Internets auf irgendwelchen verschwörungstheoretischen Seiten. Und ich habe ihn aber mal wieder gefunden. Er war zu Gast in einer Talksendung, wo man sagen muss, das ist so ein bisschen mal der alternative Talk. Wo auch mal Leute zu Wort kommen, die vielleicht nicht ganz dem Mainstream entsprechen.
Okay.
Ja? Und er war gemeinsam mit Ulrike Guerreau. Habe ich das richtig ausgesprochen?
Güro.
Güro? Güro?
Ja, Güro.
Güro. Ulrike Güro, ja. War er bei Flavio von Witzleben.
Bitte?
Ja, natürlich.
Also es bleibt witzig.
Flavio von Witzleben, habe ich bei YouTube gefunden, ist aber auch relativ aktuell, ja, deswegen habe ich es mal rausgepickt. Und jetzt gleich zu Beginn hören wir mal, wie Bernd Höcke es empfindet, AfD-Politiker zu sein, was das für ein Leben ist.
Mit Blick auf die Demokratie in Deutschland, den Zustand der Demokratie in Deutschland und auf die Hexenjagd, die gegenüber der AfD und den Protagonisten der AfD veranstaltet wird. Es ist ja kein Rechtsstaat mehr, in dem wir leben. Es ist keine funktionierende Demokratie mehr, in der wir leben. Opposition ist ja gar nicht mehr wirklich möglich. Vielleicht kommen wir zu diesem Thema noch. Könnte da weit so ausführen. Ist natürlich auch der psychische Druck, den man als AfD-Vertreter aushalten muss und über ein Jahrzehnt schon aushält, so enorm, dass der ein oder andere vielleicht dann doch die Sehnsucht hat, der aus einem bürgerlichen Leben kommt. Ich möchte wieder Normalität. Das ist menschlich. Und dass man dann ausländische Verbündete sucht. Ja, und das, was Vance auf der Münchner Sicherheitskonferenz gesagt hat, was der Vizepräsident Amerikas gesagt hat, was Ruby gesagt hat, was Trump indirekt gesagt hat, obwohl er sich zur AfD noch nicht offiziell geäußert hat. Das sind doch Worte, die uns gut tun und die auch dem Establishment in Deutschland anzeigen. Leute, wir haben euch auf dem Schirm. Das ist eine legitime demokratische Oppositionspartei. Und wir würden das als Tabubruch empfinden, wenn hier wirklich mit einem Verbot oder sonst was vorgegangen wird. Dass wir das auch mal, in Anführungszeichen mal gerne hören. Dass das auch eine psychische Entlastung bringt für alle die in den Parlamenten dieser Republik wie die Paria behandelt werden. Und zwar seit über 10 Jahren. Seit über 10 Jahren bin ich in diesem Geschäft in Anführungszeichen. Ja, linke Abgeordnete, SPD-Abgeordnete, die spucken vor einem aus. Die normalen armblännischen Manieren gelten gegenüber Abgeordneten der AfD nicht mehr. Ich will jetzt gar nicht auf die ganzen Diskriminierungen in den Parlamenten zu sprechen kommen.
Das ist ja also ist ja sehr weinerlich für Höcke jetzt hier, ja?
Ja. Also ich muss dir ganz ehrlich sagen, mir geht dieses Woke von dem Höcke total auf die Eier.
Ja, wo ist denn die stolze deutsche Kampfesattitüde, die man sonst von ihm gewohnt ist?
Die psychischen Schmerzen, die er, und vor allen Dingen, dass es gar keine Opposition gar nicht mehr gibt und dass alles zu Ende ist und wie die Pari, also wie die leiden müssen. Ja, gerade die AfD-Politiker, die sich ja immer um eine ausgewogene Sprachführung bemühen. Ja, AfD-Politiker, die auch im Bundestag bei jeder Sitzung beweisen, sie stehen in der Mitte der Demokratie, sie beleidigen nicht, sondern sie hoffen auf die Kraft des Argumentes.
Ja, gerade die AfD ist ja bekannt im Bundestag für eine ruhige, sachliche Diskussion. Also ich lese zwischen den Zeilen, zwischen dem ganzen Selbstmitleid, da liegt so ein bisschen Täter-Opfer-Umkehr, wenn du mich fragst.
Ja, auf jeden Fall merken wir, es gärt in Bernd Höcke. Und man merkt ja auch an dieser Stelle so ein bisschen, er bemüht sich, während er ja in seinen Reden auf den Marktplätzen immer sehr gut bürgerlich rüberkommt, bemüht er sich hier um eine sehr hohe Intellektualität und führt auch mal so ein paar Thesen rein, wirklich intellektuelle Thesen, die uns jetzt als Zuhörer auch mal ein bisschen fordern.
Und Sie haben einen wichtigen Namen genannt und ich bin dankbar dafür, dass Sie ihn genannt haben, Sheldon Wallin. Er war, mittlerweile ist er tot, ein bedeutender amerikanischer Soziologe meines Wissens, Politikwissenschaftler und Soziologe. Und dieser umgedrehte oder umgekehrte Totalitarismus ist eine Bezeichnung für ein postdemokratisches oder postmodernes Herrschaftssystem, das wir als, sagen wir mal, Opposition jeden Tag erleben müssen und das uns besorgt macht. Und es ist wichtig, ganz kurz darauf einzugehen. Sheldon Wallin ging davon aus, dass im Gegensatz zu den klassischen Totalitarismen, die Mobilisierungstotalitarismen waren, wir jetzt in eine Phase eines Demobilisierungstotalitarismus eingetreten sind. Das heißt, die Menschen werden nicht mehr aufgepeitscht. Natürlich gibt es immer noch Propaganda, aber diese Propaganda wird eingesetzt, um etwas anderes zu tun, nämlich um zu vereinzeln. Ja? Die Menschen werden über das, was wir alle mit uns mittragen, also das Smartphone in ein digitales Gefängnis eingesperrt, in einen persönlichen Algorithmus eingesperrt. Sie werden in permanente Angst gehalten. Sie werden mit Nebensächlichkeiten beschäftigt, Klimahysterie etc. pp. Und sie werden vom Staat abhängig gemacht. Das sind so die Kernpunkte dieses umgedrehten Totalitarismus.
Jetzt fällt mir eigentlich direkt wieder das Zitat von Roland Beisch ein, ja? Leute, die beim Wichsen weinen, weil sie von sich selber so berührt sind. Aber was sagt dir das jetzt? So, du als politischer Connoisseur, was liest du daraus?
Ja, was ich besonders spannend fand, ist diese Theorie, dass die Menschen vereinzelt werden, indem sie in einen Algorithmus eingeschlossen werden. Jetzt könnte man aber die Gegenthese aufmachen, das Einschließen in einen Algorithmus sorgt doch gerade für diese Blasenbildung, wo die Menschen eigentlich nicht mehr vereinzeln, sondern eigentlich wieder zu so einer Art Kollektiv zusammenwachsen. Also wenn man jetzt wirklich intellektuell in diese Debatte einsteigen wollen würde, dann finde ich das sehr wackelig, wie er es zumindest rüberbringt. Und auch wieder schön, dass er so das Klima ja immer so ein bisschen so abtut, ja, als diese Nebensächlichkeit, ja, mit der wir uns ja über Gebühr ablenken lassen. Ich weiß auch nicht, das ist auch was ich übrigens momentan ganz doll beobachte, dass so gerade im rechten Raum man um Feindbilder ringt, die aber eigentlich verschwunden sind. Weil er führt jetzt wieder diesen Klimawahn oder was er da auch immer erzählt bei der AfD, das führt er ein. Und mal ehrlich, wir haben es in der letzten Folge schon festgestellt, eigentlich ist das Klima überhaupt kein Thema mehr. Erschreckenderweise. Es ist ja eins der drängendsten Themen der Menschheit und die Leute sind irgendwie davon genervt und die Politik, die lässt davon ab und ja, das wird so weggelächelt und so. Also das, was er da beschwört, dass die Leute sich ablenken lassen von einem Klimawahn, das ist doch überhaupt nicht mehr existent.
Das Klima spielt überhaupt keine Rolle mehr. Selbst Greta Thunberg sitzt ja auf dem Schiff vor Gaza. Also auch die ist ja nicht mehr Fridays for Future.
Ja, nix mehr.
Nix.
Und doch beschwören sie bei der AfD, dass es das noch gibt, weil sie ja was brauchen, gegen das sie wettern können. Also hier wird einfach ein Feindbild imaginiert, das weg ist. Tragischerweise, wie ich sage, weil ich finde das Thema Klima schon verhältnismäßig wichtig.
Was macht denn der umgekehrte Totalitarismus mit dir? Also ich fand die Begrifflichkeit ganz spannend. Umgekehrter Totalitarismus.
Ich habe ehrlich gesagt nicht zu 100% jetzt die Mechanik verstanden, so wie er sie geschildert hat.
Das ist im Prinzip wie eine empathische Diktatur.
Das heißt also, die Leute mit Liebe sozusagen ins Gefängnis ihres Herzens zurückzutreiben.
Ich finde es tatsächlich total spannend. Er versucht in diesem Interview insgesamt, sich selber auf ein unfassbar hohes intellektuelles Niveau zu heben. Und er hat ja auch schon in anderen Debatten, versucht er ja immer so ein bisschen den Anschein nach außen zu tragen, dass er halt auch ein Denker ist und sich viel mit Dingen beschäftigt und so. Und mir
Philipp, wenn ich ganz kurz einhaken darf, ja, vielleicht sollte er sich ein Beispiel an Ulf Poschardt nehmen und das Ganze nochmal in einfacher Sprache veröffentlichen.
Absolut. Aber es ist ja spannend, dass er es so macht und es wird ja auch einen Grund haben. Und wir hören jetzt mal die Frage, ob sich Höcke selbst als Populist sieht und in welchen Kategorien unterscheidet Bernd Höcke die Bevölkerung in Deutschland?
Ich wehre mich ein bisschen gegen den Begriff Populist zu sein oder Vertreter einer populistischen Partei zu sein. Ich finde gut die Kategorisierung, die David Coulthard in seinem Buch The Road to Somewhere vorgenommen hat. Das ist, glaube ich, der Frontverlauf der Zeit zwischen den Anywheres und den Somewheres. Also die Anywheres, ist der globale Jetset, der heute in Sydney in die Oper geht, morgen in Tokio Golf spielt und übermorgen sein Meeting in Zürich hat und fließend 3 oder 4 oder 5 Sprachen spricht und eine globale Kultur lebt, die schon existiert, jedenfalls für die Oberschicht. Und die Somewheres, das sind die ortsgebunden sind. Das ist der kleine Mann, der sogenannte kleine Mann. Das ist aber auch der mittelständische Unternehmer, der aus konservativem Fürsorgebewusstsein seinen Angestellten gegenüber nicht einfach sein Unternehmen in ein Bediglohnland verlagert. Und das ist die Oma, die ihren gestorbenen Mann auf dem Friedhof besuchen möchte und das ihre Heimat nicht verlassen möchte und so weiter. Wir sind Vertreter des Somewheres.
Fällt dir langsam was auf? Dieser Mann hat ganz viele Bücher gelesen,
ja, sticht
sie aber am Ende des Tages intellektuell nicht mehr zusammen. Also jetzt erklär mir doch mal, was der Unternehmer, der nicht in Billiglohnland flüchtet, mit der Oma zu tun hat, die am Friedhof ihren toten Mann besucht.
Ja, weil sie beide hier bleiben. So habe ich ihn verstanden.
Das sind die Somewheres und nicht die Anywheres, die in Sydney in der Oper sitzen.
Genau. Also aber andererseits auch eine Oma, die jetzt hier ihren verstorbenen Mann auf dem Friedhof besuchen möchte, die kann doch durchaus dann, wenn sie auf dem Friedhof war, in den Flieger steigen, nach Sydney in die Oper fliegen. Also das hält sie doch niemand.
Also je länger ich ihm zuhöre, quasi wächst bei mir der Eindruck, der hat sie nicht mehr alle an der Schaller. Ernsthaft. Ja. Ich glaube, dass der irgendwo in irgendeinem Geschichtsbuch erstens völlig falsch rechts abgebogen ist und zweitens bis heute den Weg nicht zurückgefunden hat. Und der benutzt ja diese Sprache auch im Prinzip immer wie so einen Blumenstrauß, den er dir erstmal überreicht. Und du im ersten Moment denkst, oh, sind das aber schöne, viele bunte Farben. Und wenn du ein bisschen länger hinguckst, siehst du, das ist alles nur Plastikstroh. Das kann auch überhaupt nichts. Und er hat gerade in diesem Statement war ein wunderbarer, wie ich finde, freudscher Versprecher.
Ich finde gut die Kategorisierung, die David Coulthard in seinem Buch The Road to Somewhere vorgenommen hat.
Ja, ne? Die Road to Nowhere, Somewhere, ja. Ne? Das ist nämlich die Kategorie, die bei ihm, also das ist die Road, die bei ihm im Kopf ist. Ja, die gut. Road nach Nowhere.
Das Interessante ist, dass Höcke offenbar die Talking Heads kennt, von denen ja der Song Road to Nowhere ist. Ja, das hätte ich jetzt auch nicht gedacht. Vielleicht ist Höcke also doch kein Somewhere, sondern vielleicht ist er ein Anywhere. Vielleicht hat er nämlich irgendwann mal in Sydney die Talking Heads gesehen und hat das jetzt quasi mitgenommen. Kurz vor seinem Treffen, das er in der Schweiz mit der Frau Kuro hatte.
Aber jetzt erklär du mir doch mal mit seinen ganzen Syndromen, die er da beschreibt.
Ja.
Wen will er da jetzt eigentlich gerade erreichen?
Ja, die Somewheres. Der hat ja gesagt, wir sind die Partei der
Somewheres. Ja, aber die Somewheres sind gerade Blumengießen für einen toten Opa am Friedhof. Also sind die Somewheres unterwegs mit den Anywheres und diesen ganzen Theorien da? Also er benutzt ja eine völlig abgehobene Sprache, um eine Form von Intellektualität vorzugaukeln. Wir hören an der Stelle nochmal, lass uns das direkt anschließen, weil das ist für mich dann der Topper. Höcke über den Rechtsstaat.
Ich erinnere in diesem Zusammenhang an das Böckenförde-Diktum. Der liberale Rechtsstaat lebt von Voraussetzungen, die er selbst nicht schaffen kann. Weber nannte das das Gefühl. Und die Franzosen haben das verrechtlicht, haben aber die Solidarität letztlich, bevor das Recht gesetzt wird, auch über Generationen aus einer Gemeinschaftserfahrung herleiten müssen, beziehungsweise für sich erstmal generieren müssen. Dieses gemeinsame Werte- und Sittengefüge, das dann auch Solidarität ermöglicht, dass dann auch erstmal das Fundament gegossen und ausgehärtet sein muss.
Ja, das ist jetzt noch Schillers Glocke irgendwie untergebracht, festgebaut an der Erde steht die Form aus Lehm gebrannt. Für mich ist das, was er da so ablässt, der Höcke, so typisch wie so ein Uniprof oder was, der zeigen möchte mit verklausulierter, komplizierter Sprache, dass er es drauf hat, aber letzten Endes sich selbst einen Bärendienst erweist, weil keiner mehr folgen kann. Also letzten Endes ist es wirklich so, ja, ein intellektueller Penisvergleich, den er da macht.
Ja, aber das klingt ja alles nur intellektuell.
Ja, eben.
Aber ich fand das an der Stelle wirklich interessant, ihn mal in diesem Kontext zu hören. Weil wir kennen ja immer seine Parteitagsreden, seine Reden auf den Marktplätzen, die ja im Duktus wirklich immer sehr Richtung Nationalsozialismus gehen. Und hier zeigt er quasi ein völlig anderes Gesicht. Er versucht sich einer, ich würde sagen, scheinintellektuellen Zuhörerschaft um den Hals zu schmeißen. Und macht im Prinzip einen auf unglaublich belesen. Also entweder versucht der Björn gerade einen neuen Weg innerhalb der AfD.
Aber was soll das für einer sein? Versucht er jetzt die intellektuelle Avantgarde in Deutschland hinter sich zu bekommen?
Ja. Warum macht man so ein Interview? Warum setzt man sich mit dermaßen mit Böckenförde-Diktum und Somewhere, Anywhere und Sydney
und Weber's
die
Gefühl
am Grab? Ja. Also entweder, also gibt zwei potenzielle Erklärungen. Das eine ist, und die halte ich auch noch für sehr wahrscheinlich, der hat wirklich richtig einen am Kläppchen hängen und gleitet so langsam in den Schwachsinn ab. Das kann auch sein. Oder aber er versucht sich mal in einer neuen Präsentation. Weil bisher wurde er ja auch immer als mit seinen Reden auch als das Böse beschrieben und so. Und jetzt versucht er ja so einen ganz weichen, extrem intellektuellen, extrem gebildeten Touch reinzubringen, den ich auf den ersten Blick immer noch als sehr oberflächlich beschreiben würde. Aber das ist ja schon ein anderer Bernd Höcke, als wir ihn sonst kennen, oder?
Er hat ja immer so ein bisschen die Tendenz zur gestellten Sprache. Und da schimmert halt jedes Mal durch, wer sein größter Fan ist. Das ist er selbst. Also hier sind wir wieder bei der Selbstliebe. Die ist bei Höcke schon sehr ausgeprägt.
So, und jetzt hast du auf der anderen Seite in der AfD, sagen wir mal nochmal das andere Bernd das Brot, also den Krupalla, der auf die Frage, ob er ein Gedicht kennt, sagen wir mal, schwer ins Schleudern kommt. Und du hast Alice Weidel, die quasi finanziell sehr gut verbunden ist, die richtigen Kontakte hat, ein gutes Netzwerk hat und ja inzwischen auch im Bundestag inzwischen so auftritt, wie Bernd Höcke früher auf den Marktplätzen. Ich weiß nicht, ob dir das mal aufgefallen ist, aber die Auftritte im Bundestag sind ja inzwischen wirklich das, was der Höcke früher auf den Marktplätzen gemacht hat. Meine Frage oder meine Überlegung ist jetzt, sehen wir da einen Bernd Höcke, der die AfD nochmal komplett auf links drehen will? Oder ist das im Prinzip der Anfang vom Ende von Bernd Höcke in der AfD?
Nein, aber was wir auf jeden Fall sehen, ist eine sehr, sehr clevere Arbeitsteilung. Du hast den Krupalla für die Somewheres, die Weidel für die Anywheres und den Höcke für die Everywheres. Also die wirklich auch geistig sich überall befinden.
Ja, und weißt du was? Alle gemeinsam sind sie auf der Road to Nowhere.
Manöverkritik. Ja, wir haben Feedback bekommen. Wuhu. Wir haben Feedback bekommen und ich möchte ja in diesem Feedback-Teil nicht nur das Positive, sondern auch das Negative präsentieren, was uns so entgegenschlägt. Und so haben wir kritisches Feedback bekommen zu einem unserer Reels, also einem unserer Kurzvideos von unserem Live-Auftritt in Dortmund.
Die Folge können wir übrigens allen neuen Hörern an dieser Stelle nochmal sehr ans Herz legen.
Ja, ja.
Es ist ein Highlight unserer gemeinschaftlichen Podcast-Geschichte.
Ja, und da hat einer geschrieben, das fand ich sehr, sehr schön, zu diesem Reel, wo ich diesen Trump-Text auf Deutsch übersetze. Mhm. Ja, dazu schreibt uns Kalpo und ich vermute, er wollte schreiben, Doppelpunkt, du willst vermutlich die Message hinter der Botschaft nicht sehen, oder? Geschrieben hat er, du willst vermutlich die Massage hinter der Botschaft nicht sehen. Also hat sich verschrieben. Message und Massage.
Massage macht bei Trump natürlich auch viel mehr Sinn als Message. Ja. Muss man ja auch mal festhalten.
Trump massiert. So viel können wir festhalten.
Aber ich verstehe immer noch nicht, war das jetzt Kritik an dir?
Ja, ja, ich glaube schon. Ich glaube, er bemängelt hier, dass ich mit meiner despektierlichen Art die Genialität hinter Trumps Worten nicht sehe und ihn da einfach irgendwie verhohnepieple.
Ja, aber da kann ich mich tatsächlich an der Stelle nur anschließen, das geht mir ganz oft so mit dir. Ja. Dass ich das Gefühl habe, dass du einfach den Wert der Aussagen von Politikern einfach auch nicht hoch genug schätzt. Ja?
Also ich sehe auch jetzt hier hinter dem, was du sagst, die Massage nicht. Das ist ganz schwierig. Ich fühle mich gerade nicht massiert von dir, mein Freund. Und das, wo wir gemeinsam auf Tour sind. Mit diesem Podcast sind wir live am 16.10. in Köln im Elshof, am 11.12. in Mainz im Frankfurter Hof. Nur noch Restkarten. Am 18.01. in Oberhausen im Ebertbad, am 5.03. in Bonn im Pantheon und am 5.06. in der Kulturfabrik in Krefeld. Tickets gibt's auf www.grundlosgutelaune.de.
Und ganz wichtig, schickt uns gerne noch Feedback an hallo@grundlosgutelaune.de oder eine Sprachnachricht an speakpipe.com/ggl-speakpipe wie die Sprechpfeife. Und GGL wie grundlos gute Laune.
Zitatort. Lieber Philipp, in meinem Zitatort gehen wir heute in die USA wieder einmal. Ich möchte übrigens allen Menschen danken, die immer gesagt haben, Mensch, übersetzt doch diese amerikanischen, diese englischen Schnipsel ins Deutsche. Daraus ist ja so ein bisschen die Idee von unserem Trump Poetry Slam Texten entstanden, dass wir also eins zu eins die Texte, die Donald Trump spricht, ins Deutsche übersetzen, wo die nochmal eine Ecke härter kicken, als wenn man sie nur auf Englisch hört. Und ich habe eins festgestellt, man muss Trump mittlerweile beim Wort nehmen, weil er hatte ja vor einiger Zeit darüber gesprochen, dass ihn der Name des Department of Defense, also des Verteidigungsministeriums, dass ihn der Name nicht so richtig befriedigt.
Nee. So Pete, you started off by saying the Department of Defense and somehow it didn't sound good to me. You know, it didn't sound good. Defense, what are we defense? Why are we defense? So it used to be called the Department of War. And it had a stronger sound. And as you know, we won World War I, we won World War II, we won everything. Now we have a Department of Defense with defenders. I don't know. If you people want to, standing behind me, if you take a little vote, if you want to change it back to what it was when we used to win wars all the time, that's okay with me. All right?
That's coming
soon,
sir.
You let me know if you want to do it. I think Department of War. It just sounded bad. He said, sir, on behalf of the Department of Defense. Defense. I don't want to be defense only. We want defense, but we want offense too, if that's okay. So you'll make a decision.
Und bei diesem Text war es mir besonders wichtig, nochmal eine dramatische Lesung im Stile eines Trump Poetry Slam Textes zu machen, also einen 1:1 übersetzten Text, weil ich finde, dass so die Tragweite dessen, was Trump da so lapidar erzählt, noch eine Ecke krasser rüberkommt.
Also Pete, du hast angefangen, indem du gesagt hast, das Verteidigungsministerium. Und irgendwie klang das für mich nicht gut. Weißt du, es klang nicht gut. Verteidigung? Was sind wir? Verteidigung? Warum sind wir Verteidigung? Früher hieß es Kriegsministerium. Und das hat einen stärkeren Klang. Und ihr wisst, wir haben den Ersten Weltkrieg gewonnen. Wir haben den Zweiten Weltkrieg gewonnen. Wir haben alles gewonnen. Jetzt haben wir ein Verteidigungsministerium. Wir sind Verteidiger. Ich weiß nicht. Wenn ihr Leute wollt, die hinter mir stehen, wenn ihr eine kleine Abstimmung macht, wenn ihr es wieder zurückändern wollt, zu dem, was es war, als wir die ganze Zeit Kriege gewonnen haben, das ist okay für mich. In Ordnung? Ihr lasst mich wissen, ob ihr das tun wollt. Ich denke, Kriegsministerium. Es klang etwas schlecht. Er sagte, Sir, im Namen des Verteidigungsministeriums. Verteidigung? Ich will nicht nur Verteidigung sein. Wir wollen Verteidigung, aber wir wollen auch Angriff, wenn das okay ist. Also, ihr werdet eine Entscheidung treffen. Aber wisst ihr, als Kriegsministerium, wir gewannen alles. Wir haben alles gewonnen. Und ich denke, wir müssen dahin zurück.
Das war seine Bewerbungsrede für den Friedensnobelpreis. Das war mein
Eindruck.
Absolut.
Weißt du was?
Ja?
Für mich klingt Trump wie Höcke, nur ohne die Fremdwörter.
In einfacher Sprache. Damals
das
wieder.
Ist die und weißt du was? Im Idealfall würde man dieses Ding jetzt eigentlich von ihm hören. Und zwar in so einem Film. Das Standbild von einer Toilettentür. Und Trump, der alleine auf einer Toilette sitzt und dann auf seine Stimme noch so ein bisschen Hall. Weißt du, so ein alter Mann, der beim Scheißen mit sich selber redet. So wirkt es auf mich.
Klingt ein Roman von Ulf Poschardt. Der Mann, der beim Scheißen mit sich selber redet. Ja, also ich kann ja in der Regel immer auch darüber ein bisschen lächeln, was Trump da erzählt. Allerdings ist es da so, dass mir das Lachen wirklich im Halse stecken bleibt, weil das ja schon drastisch ist, was er da erzählt. Und jetzt hätte man denken können, ja, das wird ja immer so gesagt, nicht alles wörtlich nehmen, was der Trump so erzählt. Aber mittlerweile, die News sind da. Das Department of Defense heißt mittlerweile Department of War. Da gibt's ja die Bilder, wo die das von der Wand abgekratzt haben, das Defense. Ja, ja, wo auch Pete Hegseth jetzt an seiner Tür nicht mehr Secretary of Defense, sondern Secretary of War heißt. Ja, und hier habe ich mal jetzt den Hegseth tatsächlich, der hatte
aber
übers...
Entschuldige, aber ich muss da einmal dazwischengrätschen, weil...
Bitte unbedingt.
Ich verstehe auch da wieder nicht deine Empörung, weil ich finde, jetzt haben sich die Amerikaner doch endlich mal ehrlich gemacht. Das war doch nie ein Verteidigungsministerium, es war immer ein Kriegsministerium. Im Irak, all diese Geschichten, also insofern war es doch nie ein Verteidigungsministerium.
Aber das hat natürlich recht.
Ministerium.
Ja, trotzdem macht es die Sache nicht weniger dramatisch, finde ich.
Naja, also ich glaube, das, was dir gerade Angst macht, sind die Pfeifen, die du dazu reden hörst. Das ist, wenn jetzt Obama gesagt hätte, das ist jetzt aus Gründen der nationalen Sicherheit, dann hätten alle gesagt, naja, da könnte noch eine zweite Friedensnobelpreis bei rumkommen.
Also deine Argumentation ist, die USA hätten schon früher einfach das umbenennen müssen, um selber quasi eine gewisse Ehrlichkeit in der Außenpolitik an den Tag zu legen.
Meine Argumentation ist, wenn die Amerikaner wirklich ehrlich mit sich selbst wären, dann hätten sie sich schon längst selbst bombardiert.
Also ist das ein Lob an Trump in dem Falle von dir?
Absolut. Und ich finde auch Pete Hegseth, wie wird er eigentlich ausgesprochen?
Hegseth. Hegseth, ja, ehemaliger Hegseth. Fox News Moderator.
Und ja, aber jetzt, da höre ich Major. Auch schon wieder so einen kritischen Unterton. Ich meine, das ist ein Nachrichtenmann. Das ist jemand, der die News, ich meine, guck mal, er ist sehr offen mit allen Infos umgegangen. Er hat auch bei diesem Militärschlag, hat er zum Beispiel auch eine große WhatsApp-Gruppe gegründet und noch einen Journalisten mit reingeholt. Also ich verstehe da deine Kritik an dieser neuen amerikanischen Transparenz noch nicht so ganz.
Okay, dann gebe ich dir jetzt nochmal was zum Nachdenken. Der Pete Hegseth hat sich nämlich dann hingestellt und hat was gesagt über das neu benannte Department of War.
It's gonna fight to win, not to lose. We're gonna go on offense, not just on defense. Maximum lethality, not tepid legality. Violent effect, not politically correct. We're gonna raise up warriors, not just defenders. So this War Department, Mr. President, just like America is back. Thank you for your leadership and your clarity. We're going to set the tone for this country. America first, peace through strength, brought to you by the War Department.
Ich werde auch das nochmal kurz übersetzen. Also yeah. Pete Hegseth über das Department of War. Es wird kämpfen, um zu gewinnen, nicht um nicht zu verlieren. Wir werden in den Angriff gehen, nicht nur in die Verteidigung. Maximale Tödlichkeit, nicht lauwarme Legalität. Gewaltsame Wirkung, nicht politisch korrekt. Wir werden Krieger hervorbringen, nicht nur Verteidiger. Also dieses Kriegsministerium, Herr Präsident, genau wie Amerika, ist zurück. Danke für Ihre Führung und Ihre Klarheit. Wir werden den Ton für dieses Land angeben. America first. Frieden durch Stärke. Präsentiert vom Kriegsministerium.
Ja, super. Und was mich so beruhigt, ist, dass das Ganze von einem Mann kommt, der gerne auch mal sturzbesoffen durch die Gegend torkelt.
Ja, klar.
Das ist ja das, wo man dann weiß, okay, wir sind in guten Händen.
Man sieht, es spitzt sich alles in den USA zu auf einen Personenkult. Alles dreht sich um Trump. Ja, es werden auch mittlerweile große Plakate aufgehängt. Und diese ganze Kriegsrhetorik richtet sich natürlich auch nach innen.
Aber weißt du, was übrigens immer noch mein Lieblings-Trump-Zitat ist?
Achtung.
Trump was right about everything.
Ja, was er auf seiner Kappe stehen hat, ne?
Großartig. Also das wäre für mich auch noch ein Brusttattoo.
Aber das ist doch irre, dass man sich mittlerweile darüber gar nicht mehr wundert. Du siehst Aufnahmen, Originalaufnahmen, nicht gefakte Aufnahmen aus dem Oval Office, wo der amerikanische Präsident mit so einer Baseballkappe da hockt, auf der steht, Trump hat mit allem Recht gehabt.
Naja, aber sei froh, dass er eine Hose anhat.
Ja, das ist doch dass du dich über die Mütze nicht mehr wunderst, aber sagst, zum Glück hat er eine Hose an.
Ja, ja, absolut.
Das ist Wahnsinn.
Du, vielleicht haben wir im ersten Zitat dort Bernd Höcke auch viel Unrecht getan.
Der hat zumindest keine Kappe aufgehabt, auf der steht, Höcke hatte mit allem Recht. Nee. Vielleicht kommt das aber noch.
Ich glaube, wenn, lässt Höcke sich eher ein kleines Bärtchen wachsen, aber das ist jetzt eine ganz persönliche Ansichtssache.
Man fragt ja immer, was hat das hier mit uns zu tun? Mhm. Das ist ja auch so, dass das alles rüberschwappt. Konzepte, die politisch funktionieren, werden ja gerade von den Rechten, vor allem von den sehr Rechten, gerne übernommen und kopiert. Ja, das sind alles so Testläufe. Und man sieht ja, dass Trump damit mit allem durchkommt, mit der ganzen Nummer. Ich weiß nicht, ob du das gesehen hast, diese Aufnahmen von diesem Tech-Dinner, wo sie alle da waren. Oracle, Microsoft, Meta.
Gut gelaunt auch.
Super. Zuckerberg war natürlich wieder da. Und natürlich auch Bill Gates war wieder da. Und
wie die Cook sich auch bedankt haben. Voll,
vielen Dank. Ich hab's hier. Es ist der Wahnsinn. Achtung, die haben einen wunderbaren Zusammenschnitt. Ich meine von der Washington Post.
Mark, would you like to say a few words about the company?
Well, thanks for hosting us. I mean, this is quite a group to get together.
Thank you, Mr. President. It's a great honor to work here at the White House and to work for you.
Very grateful for your administration support.
We look forward to working together, and thanks for your leadership.
We're so grateful for that support.
Thank you so much, obviously, for bringing us all together and the policies.
Ich spreche mal ab, ich habe mir gerade ein bisschen den Mund gebrochen.
Aber weißt du, was ich gerade so gedacht habe?
Hä?
Diesen O-Ton kannst du auch abspielen mit einem Bild, wo Putin mit Leuten am Tisch sitzt.
Selbstverständlich.
Oder Kim Jong-un.
Das Gleiche. Und alle machen
großartig.
Mit. Großartig. Und ich meine, das sind ja keine Treffen, keine politischen, wirtschaftlichen Treffen, sondern das sind Audienzen beim nackten Kaiser.
Ja, absolut.
Und alle bringen sie was mit. Ja, diese Geschenke-Arie. Alle haben sie irgendwie was Vergoldetes, irgendein vergoldetes Gedöns, Geschmeide oder so. Und es wird gekuschelt. Also ich meine, ganz im Ernst, wenn die Grenze zwischen Diplomatie und Petting auf einmal verschwimmt.
Dann wird's gemütlich, würde ich sagen. oder? Aber was sagt uns das über den Zustand der Demokratie in Amerika? Weil ich höre ja auch hier immer noch Stimmen, die sagen, ja, man muss ein bisschen vorsichtig sein mit dem Begriff Faschismus und es wird ja auch immer wieder diskutiert und ich sehe solche Bilder und denke mir, da gibt's doch gar keine Fragen mehr.
Nein, absolut nicht. Und das Fatale ist ja im Kopf von Donald Trump.
Jetzt bin ich gespannt. Oh, das ist eine riesen Ankündigung, Kollege Mann.
Ja, der Kopf von Donald Trump befindet sich ja mittlerweile in einem Stadium, wo Selbstkritik nicht mehr vorhanden ist und dadurch das Selbstbewusstsein ungebremst bis zur Schädelsprengung wächst. Oder wie siehst du das?
Der Kopf von Trump steckt irgendwo zwischen Gären und Fermentieren.
Das riecht bestimmt auch. Das ist alles richtig. Aber man muss einfach festhalten, das resultiert natürlich psychologisch in einer Selbstverehrung, die auch dadurch weiter genährt wird. Also niemand gebietet dem Einhalt. Wenn er redet, dann lassen sie ihn auch alle ausreden. Das heißt, das ist ja oft auch sehr unterhaltsam, wenn man zuhört, aber auch erschreckend. Und was hat das mit uns zu tun? Ich sag's dir, weil Trump natürlich auch mittlerweile nicht mehr nur auf Amerika schaut, sondern auch in die Welt.
I think our nation now is the most respected nation anywhere in the world by far. You saw that with the European leaders on Friday. You saw that with NATO, where they agreed to go from 2% no pay to 5% fully paid up, trillions of dollars paid, where they respect your president to a level that they jokingly call me the president of Europe. They call me the president of Europe, which is an honor. I like Europe and I like those people.
Also sagt am Ende, sie schätzen euren Präsidenten so, also redet von sich in der dritten Person, sie schätzen euren Präsidenten so, dass sie mich den Präsidenten von Europa nennen. Das sind vielleicht berufliche Perspektiven, die er in sich spürt, dass es nicht mehr irgendwann heißt America first, sondern the world first.
Ja. Und dann sage ich dir ganz ehrlich, dann wird's beruflich für Ursula von der Leyen echt eng.
Ja, aber was macht das mit dir persönlich? Du als Satiriker, der in die Welt schaut.
Na, ich freue mich immer über eine klare Ansprache. Also wir haben es ja im ersten Zitatort gemerkt. Das intellektuelle Rumgeschmurbel von Bernd Höcke hat uns beide ja, sagen wir mal, sowohl didaktisch als auch inhaltlich eher an den Rand der Klippe geführt. Ich merke jetzt, wo wir wieder im braunen Schmuddelwasser der einfachen Worte unterwegs sind, sprudelt es ja auch bei uns beiden voller Freude heraus. Das heißt, ich glaube, also rein arbeitstechnisch würde ich immer die idiotische Diktatur der intellektuellen Diktatur vorziehen, weil die idiotische Diktatur mir einfach viel mehr Material bietet. Dass ich in einer von beiden früher oder später eh leben werde, ist klar. Deswegen würde ich mir eigentlich, also wenn, gut, dass wir jetzt drüber reden, aber im Prinzip würde ich, ja, weil ich gerade festgestellt habe, ich würde dann gerne Tino Chrupalla haben. Ich würde dann lieber auf Höcke verzichten, weil mit Höcke kommen wir, glaube ich, in diesem Podcast auch nicht mehr wirklich vorwärts. Und ich glaube, Chrupalla wäre nochmal so, der wird hier Leben in die Bude bringen.
Das heißt, du würdest lieber unter Chrupalla leben, als unter Höcke leiden.
Ja. Und das Ganze wurde mir klar, als ich mir die Diktatur von Donald Trump angeguckt habe und gedacht habe, eine idiotische Diktatur ist für die Menschen genauso scheiße wie eine intellektuelle Diktatur. Nur es macht ein bisschen mehr Spaß.
Ich möchte am Ende noch einen Denker mit ins Boot holen, und zwar Jason Stanley. Der
ach,
ist tatsächlich
jetzt wird's wieder intellektuell.
Ja, finde ich wichtig. Wir haben heute viele intellektuelle Worte gehört.
Aber ich bitte dich, das hat doch in meinem Teil schon nicht funktioniert. Jetzt begib dich doch nicht wieder auf so dünnes Eis.
Warte mal ab, er bringt das sehr gut rüber, was er sagen möchte. Jason Stanley ist Philosoph, lehrte in Yale und ist jetzt nach Kanada zur University of Toronto gewechselt. Und sein Forschungsschwerpunkt ist die Theorie des Faschismus. Und er sagt, wir müssen aufhören, über das Ende der US-Demokratie zu reden. Wir sind weit über diesen Punkt hinaus. Die Vereinigten Staaten sind ein autoritäres Regime. Es ist nicht wie Deutschland 1938. Aber das ist schon wie Deutschland 1933.
Das, was er da gesagt hat, das können wir beide sofort unterschreiben. Wir sind in der Analyse von Donald Trump, wir beide uns auch total einig. Aber was ist die Perspektive von Amerika? Was wäre die demokratische Perspektive in Amerika? Was müsste deiner Meinung nach passieren, damit sich das da wieder verändert?
Ich habe mittlerweile die Bedenken, dass sich vieles nicht mehr zurückdrehen lässt, weil ja so viele Tatsachen geschaffen werden und Trump ja noch etliche Zeit im Amt sein wird. Das heißt, wenn er es wirklich schafft, diesen Plan, der da ja in der Schublade schon lange liegt, ja, es gibt ja da diese gewissen Pläne, er ist ja jetzt sehr vorbereitet in seiner Amtszeit gestartet. Und da habe ich die große Sorge, ob sich die Entwicklungen noch so weit zurückdrehen lassen, dass das alles wieder geheilt werden kann.
Aber glaubst du, dass zum Beispiel Leute wie Gavin Newsom und so, der ja jetzt auch immer populärer, zumindest in kleineren Kreisen populärer in Amerika wird, der ja im Prinzip so ein bisschen die Strategie fährt, dass er quasi all die Sachen von Trump aufnimmt. Ja, also er macht dann nicht Trump was right about everything, sondern Gavin was right about everything. Also er parodiert das ja. Und wenn Trump ein verächtliches Foto postet, dann postet er. Glaubst du, dass das ein Mechanismus ist, über den man diese Stilistik, diesen politischen Stil von Trump auch brechen, entlarven kann?
Könnte ich mir vorstellen. Mal gucken, wie es läuft. Wir wissen es beide nicht. Das Problem ist, das habe ich letztens auch gehört, und das ist mit dieser Gleichsetzung, ist eigentlich ganz schön, dass Newsom ihn versucht zu kopieren, den Trump, und versucht ihn mit den eigenen Waffen zu schlagen. Das ist ja auch wieder das Problem. Sollte es einen Regierungswechsel zu den Demokraten hingeben, müssen die ja fast schon wieder das Gleiche machen wie Trump.
Also um diese ganzen Veränderungen wieder rückgängig zu machen, müssten sie wie ähnlich tief eingreifen in dieses ganze System. Und das heißt, man muss zu diesen ähnlichen Mitteln greifen. Das heißt, Trump hat jetzt schon mal, selbst wenn er hinterher nicht mehr an der Macht sein sollte, wenn die Republikaner nicht mehr an der Macht sind, dafür gesorgt, dass die politische Kultur in den USA auf jeden Fall Schaden nimmt.
Und deswegen ist es so wichtig, dass wir in Deutschland endlich ein AfD-Verbotsverfahren an den Start kriegen. Das war's mit grundlos gute Laune für diese Woche. Wenn euch unser kleiner Satire-Podcast gefällt, lasst uns bitte eine gute Bewertung da. Das hilft uns und dem Algorithmus. Und zwar überall da, wo man gute Bewertungen hinterlassen kann. Und schickt uns gerne auch Feedback. Zum Beispiel per E-Mail an hallo@grundlosgutelaune.de.
Oder schickt uns eine Sprachnachricht via www.speakpipe.com/ggl. Speakpipe wie die Sprechpfeife und GGL für grundlos gute Laune. Und Tickets für unsere Live-Termine gibt es auf www.grundlosgutelaune.de.
So, mein lieber Tobi, Deutschlands bekanntester Trump-Versteher und Übersetzer, Dolmetscher, Trump-Dolmetscher. Hast du zum Ende dieser, ja, durchaus fordernden, aber auch streckenweise fast schon humorösen Folge, hast du da noch was Erheiterndes zum Schluss?
Selbstverständlich. Das Allerbeste ist ja immer, wenn Politiker und Politiker, die wir ja kabarettistisch bearbeiten, wenn die ihre Scherze schon selber machen. Das ist ja mal wunderschön. Da musst du gar nichts mehr machen. Und sowas habe ich gefunden von jemandem, von dem man es nicht erwartet hätte. Mhm. Er ist wirklich ein Stand-Upper vor dem Herrn.
Wer?
Es gibt eigentlich nichts, was er nicht kann. Stand-up kann er auch. Hier ist Jens Spahn.
Oh Gott.
Mich begleitet die Corona-Pandemie seit 5 Jahren. Jeden Tag. Wenn ich unterwegs bin, sprechen mich viele Leute an. Viele sagen Danke. Mehr als man denkt.
Das war die 34. Folge Grundlos gute Laune mit Philipp Simon und Tobias Mann. Eine Produktion von Flashflow Recordings. Nächstes Mal wieder in einfacher Sprache. Tschüssi, ihr alten Butterbirnen.